Ja, ich finde es immer wieder spannend, wie die Vertragsgestaltung dann doch auf die Projektabwicklung einwirkt. Und wir haben jetzt gerade tiefe Einblicke im ersten Teil des Interviews mit Doris Link und Martin Stopfer bekommen über die Vertragsgestaltung der beiden Projekte House of Science, House of Health beim FH Campus Wien. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie hat es funktioniert? Wie hat die Bauausführung funktioniert? Und das ist für mich eigentlich der noch spannendere Teil, weil es geht ja immer darum, dass wir Probleme auf den Baustellen haben, dass wir übers Geld diskutieren etc. Und da bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen. Ist das denn unter dem Regime eines Allianzmodells besser gelaufen oder haben wir dasselbe Desaster gehabt wie immer bei solchen großen Projekten? Und der Martin grinst schon, also ich denke, dass es doch besser gelaufen ist. Aber das werden wir uns jetzt aus dem Munde der beiden Experten anhören. Ich darf immer noch mit Dr. Doris Link sprechen und Martin Stopfer. Die Doris ist mittlerweile Geschäftsführerin der FH Campus Wien und war davor Departmentleiterin für den Studiengang Bauen und Gestalten und hat als Allianzvorstand ihre Bauherrenvertreterrolle in diesen beiden Projekten in den Allianzmodell wahrgenommen. Der Martin ist Geschäftsführer von Lean for More und hat den Zertifizierungslehrgang an der FH Campus fürs Lean Construction Management ins Leben gerufen und war Projektleiter und damit Bauherrenvertreter bei diesen beiden Projekten. Herzlich willkommen, ihr beiden, zum zweiten Teil.
Hallo.
Hallo, servus.
Ja, starten wir gleich komplett ein. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, dass das aufgesetzt war bei euch mit den drei Bauherrenvertretern, die hauptsächlich davon beteiligt waren. Und jetzt möchte ich starten, wie hat sich das denn verändert? Du hast es nämlich im ersten Teil schon angesprochen, dass wir da noch tiefere Einblicke in die Struktur dieses Allianzmodells geben werden. Jetzt ist ja dann irgendwann die Baufirma dazugekommen. Doris, du warst Allianzvorständin oder ein Teil des Allianzvorstandes. Martin, du bist Projektleiter und Bauherrenvertreter gewesen. Und jetzt interessiert mich, jetzt kommt die Firma dazu und ein Thema dieses Allianzmodells oder des Allianzgedankens ist ja immer, dass man zusammenwächst, ein Team bildet, ja, und dass man dieses Silo-Denken auflöst. Wie war das ganz konkret bei euren beiden Projekten oder bei, wenn es Unterschiede gab, dann arbeitet bitte auch die Unterschiede heraus. Wie sind quasi Bauherr und Planer und Firma und ÖBA und alle Projektbeteiligten verschmolzen? Wenn das dann so, denn so war.
Vielleicht darf ich starten einmal mit der generellen Organisationsstruktur in unseren Projekten. Wir hatten sozusagen das Projektteam, das waren alle operativen tätigen Kollegen, Kolleginnen, die in diesem Projektteam mitgewirkt haben. Und zwar als Kombination von Auftraggeber und Auftragnehmervertreterinnen, dann sozusagen die Stufe drüber war das Allianz-Management-Team. Die waren eben verantwortlich für die Führung des Tagesgeschäfte, Projektleiter, Bauleiter und verantwortlich für die Zielerreichung. Und über diesem Allianz-Management-Team, also da hatten wir dann den Allianz-Manager, der war in unserem Fall immer von der Auftragnehmerseite. Das war immer der Projektleiter der Auftragnehmerseite. Und über dem Allianz-Management-Team und dem zugehörigen Allianz-Manager war sozusagen der Allianz-Vorstand angesiedelt, eben auch besetzt mit Auftraggeber- und Auftragnehmervertretern, so wie alle Ebenen eben immer besetzt waren mit Auftragnehmer- und Auftraggebervertretern. Ja, und der Allianz-Vorstand war dann sozusagen die oberste Ebene und dahinter standen dann jeweils die Auftraggeberorganisation bzw. die Auftragnehmerorganisation. Also das war sozusagen diese klassische Aufbaustruktur, wo jede Ebene, also drei Ebenen hatten wir, mit Auftragnehmer und Auftraggeberkolleginnen jeweils besetzt war.
Bei diesem Projektteam waren dann wirklich alle dabei, das heißt in diesem Projektteam waren auch Planervertreter dabei, waren natürlich Bauherrenvertreter dabei und waren AN-Vertreter logischerweise. Wie groß war das Projektteam dann?
Martin?
Circa. Naja, wir hatten im, ich überlege jetzt gerade, in beiden Projekten auf jeden Fall immer zwei beziehungsweise na, drei Allianz-Vorstandsvertreter und im Allianz-Team waren es auch drei Vertreter immer von beiden Seiten. Und Besprechungen, unsere wöchentlichen Besprechungen haben ja immer auch bei beiden Projekten Generalunternehmer und Totalunternehmer mit den Planern stattgefunden, obwohl beim Generalunternehmen der Generalplaner in unserer Verantwortungssphäre waren, auch nicht in jedem Thema, aber dort, wo es einfach notwendig war, waren unsere Planer mit eingebunden beim Generalunternehmer und im Totalunternehmer sowieso. Da sind wir, weil da auch einer dieser Schlüsselpersonen der Architekt war. Vielleicht auch von den Schlüsselpersonen, dass man mal sagt, wer könnte da so eine Schlüsselperson sein? Schlüsselperson auf der Auftragnehmerseite war beim Totalunternehmer der Architekt. Das war der TGA-Verantwortliche und das war der Projektleiter, der dann gleichzeitig auch der Projekt- oder Allianzmanager war, wie das die Dora schon ausgeführt hat. Und wir hatten bei der TGA dann nur einen Switch beim Totalunternehmer. Zuerst von der Planungsseite und wie es dann in die Bauausführung gegangen ist, hat es einen von der ausführenden Unternehmung dann diese Schlüsselperson gegeben. Ja. Und beim Generalunternehmer, ist jetzt schon einige Jahre wieder her, aber war es im Prinzip ohne Planer. Da war halt wirklich nur Auftragnehmer, Auftraggebervertreter, und die Planungsleistung, die hatten ja ganz einen klassischen Vertrag mit uns von ihrem Leistungsbild her und waren da jetzt nicht unmittelbar oder haben auch diese Stimmen nicht gehabt. Aber natürlich in der Mitwirkung war kaum ein Unterschied spürbar, ja, ob jetzt Generalunternehmer oder Totalunternehmer. Ja. Ausgenommen die Sphäre, ja, weil der Generalplaner natürlich in unserer Sphäre gelegen ist, beim GU.
Ich habe jetzt gerade die Person, aber deine Frage in die Richtung gegangen, wie
Ja.
groß waren diese Teams? Also das Projektteam war so um die 15 Personen, das Allianzmanagement-Team waren eben 6 Personen, dann ein Allianzmanager und im Allianzvorstand waren es 2 Auftraggeber, 2 Auftraggebervertreter, also 4 Personen.
Okay. Das heißt, die Entscheidungsfindung, wie kann man sich das vorstellen? Also das sind ja auch diese Eskalationsebenen. Das heißt, man
Richtig.
versucht zunächst einmal auf Projektebene alles zu lösen. Was auf Projektebene nicht zu lösen ist, kommt in das Managementteam und was da nicht zu lösen ist, kommt in den Allianzvorstand. Das heißt, das ist also eine Pyramide sozusagen. Wie kann ich mir diese Entscheidungsfindung auf den verschiedenen Ebenen vorstellen? Hat man da versucht, Einstimmigkeit zu erreichen oder ist dann, wenn es wirklich hart auf hart gekommen war, wurde im Mehrheitsverfahren abgestimmt worden oder wie ist das gelaufen?
So wie du das richtig dargestellt hast, alles, was auf der Projektteam-Ebene nicht gelöst werden konnte, wurde ins Allianz-Management-Team gespielt. Dort wurde, würde ich sagen, 95% entschieden. Alles, was man im Allianz-Management-Team nicht lösen konnte, ist in den Allianz-Vorstand weitergetragen worden. Und dann hätten wir sozusagen auch noch im Vertrag vorgesehen gehabt, ein Gutachten, also ein Schiedsgutachter, den wir uns zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schon namentlich auch nominiert haben, damit wir nicht nachher diskutieren. Und wenn wir auch über diesen Schiedsgutachter nicht zu einem Ergebnis gekommen wären, hätten wir auch noch ein Schiedsgericht im Vertrag als letzte Eskalationsinstanz vorgesehen. Im ersten Projekt sind wir also konnte alles im Rahmen der 3 Ebenen Projektteam, Allianzmanagementteam, Allianzvorstand geklärt werden. Da haben wir kein einziges Mal auf den Schiedsgutachter zurückgreifen müssen. Im zweiten haben wir eine Thematik jetzt an einen Schiedsgutachter delegiert, aber auch im Sinne sozusagen einer Absicherung, dass das auch wirklich sozusagen durch eine externe Expertise hier verifiziert wird. Ja, also das ist sozusagen die Ist-Situation in den beiden Projekten zum Thema Eskalationsstufen und Entscheidungsfindungen in den verschiedenen Ebenen.
Das klingt vielleicht jetzt spektakulär, dass wir trotz Allianzvertrag einen Schiedsgutachter einschalten mussten. Man muss aber dazu sagen, das geht total sachlich und pragmatisch, ohne viel Emotionen über die Bühne. Ja, das ist wirklich, wo wir gesagt haben, einvernehmlich, wir wollen das einfach noch einmal empfehlen oder begutachten lassen mit einer Empfehlung daraus. Und da war jetzt nicht irgendwo, dass man sagt, da hat man große Emotionen dahinter gesetzt. Ja, das ist ein ganz pragmatischer Zugang, weil wir es einfach so vom Vertragsbeginn so auch definiert haben. Ja. Und damit ist das gar nichts Böses oder irgendwie Spektakuläres und auch nichts Emotionales, ja, ganz sachlich.
Sehr gut. Man muss ehrlich sagen, das geht eher in dem Fall von der Auftraggeberseite aus, weil wir sagen, ja, wir werden ja vom Rechnungshof geprüft und das war einfach ein Thema, wo wir einfach eine externe Expertise gebraucht haben, um sie dem Grunde und dann auch der Höhe nach zu akzeptieren, die Forderung.
Macht ja vollkommen Sinn und ist aus meiner Sicht komplett legitim. Und wenn das auf einer sachlichen und vernünftigen Ebene abgearbeitet werden kann, dann ist ja alles wunderbar. Problematisch wird es ja immer erst, wenn es emotional wird, wie wir alle wissen. Und es geht natürlich auch in dieser Situation, surprise, surprise, auch im Allianzmodell geht es ums Geld. Also geht es auch in dieser Situation um Mehrkosten, logischerweise. Und das interessiert mich jetzt wirklich persönlich auch wahnsinnig, weil das habe ich für mich noch nicht verarbeitet, verortet und irgendwie einordnen können. Wie läuft das ganze Thema Mehrkosten? So wie ich das verstanden habe, Leistungsänderungen erhöhen dann ganz normal die Herstellkosten, also die werden einfach, den Zielpreis wird erhöht. Und bei den Störungen, das ist ja irgendwo dann einem Risikotopf zuzuordnen und da tue ich mich gedanklich nur schwer und da möchte ich gerne Licht ins Tunnel bringen. Die erste Frage: Wenn ihr eine Änderung als Bauherrenvertreter habt, auch wenn ihr gesagt habt, das Bausoll war relativ klar definiert, wird es trotzdem wahrscheinlich das ein oder andere gegeben haben. Wie ist es mit der Herleitung der Mehrkosten? Weil das ist bei mir auch noch nicht ganz klar, weil ihr habt ja quasi keine klassische Kalkulation dahinter liegen, nachdem ihr funktionale Leistungsbeschreibung gehabt habt, nachdem wir ja auch im Open Book Modell abrechnen, nehme ich an, oder ihr das gemacht habt. Wie funktioniert da die Fortschreibung der Herstellkosten im Falle einer Leistungsänderung?
Naja, wir haben einerseits Kassinblätter sehr wohl abverlangt von gewissen Positionen. Okay. Und wir hatten für gewisse Themen Einheitspreise, ja, wo wir etwas herleiten konnten, also wie Regiesätze, ja, und auch Preise. Es war keine klassische eine Pauschale und das war's, sondern auch dann aufgegliedert kapitelweise verschiedene Positionen mit Einheitspreisen, von denen wir wieder ableiten konnten.
Diese Einheitspreislisten und Regiepreise etc. waren im Vertrag schon abgefragt. Also wir hatten hier, damit wir für Änderungsevidenzen gerüstet sind, haben wir sozusagen alle Hauptpositionen, haben wir Einheitspreise abgefragt.
Und für Themen, die nicht bekannt waren oder nicht abgefragt waren, hat es halt klassisch Subunternehmer Angebote mit einem GU- oder TU-Zuschlag gegeben. Die mussten natürlich plausibilisiert werden. Offen gesagt, das war nicht immer ganz leicht, dass wir eine Plausibilisierung erhalten konnten. Ich verweise wieder so wie im ersten Teil auf meine Tiefbauertätigkeit, wo ich es viel mehr gewohnt war, sowieso, weil ich ja überwiegend nur mit Eigenleistung zu tun gehabt habe und hatte, bin ich es gewohnt, ein ordentliches Kassinblatt zu haben und alles herzuleiten. Das ist uns nicht immer ganz gelungen, aber da haben wir auch meiner Meinung nach immer Zeit und Energie vergeudet und verschwendet, aber im Grunde nach hat das alles sehr gut gepasst. Und wie du es schon auch gesagt hast, alles, was dann von unseren Änderungswünschen, Zusatzwünschen waren, hat eine Erhöhung unseres Zielpreises, unseres Maximalpreises auch 1:1 gegeben. Und vielleicht die Leistungsstörung, weil das ja auch so ein Thema war, was du jetzt eingeleitet hast. Wir hatten definitiv keine Leistungsstörung. Ja, bei beiden Projekten nicht, kaum zu glauben, kurze Bauzeit, weil ich glaube auch, oder ich bin überzeugt davon, dass wir auf beiden Seiten sehr, sehr professionell umgegangen sind, wie ein Bauherr sind, ja, der genau weiß, von was er spricht, ja, wie er in der Lehre genau diese Themen ja immer aufzeigen, was alles so schief laufen kann und sehr fokussiert waren und auch unsere Nutzer, quasi die Departments, die Kooperationspartner, die ja dann diese Häuser bezogen haben, frühzeitig abgeholt haben, auch diese Risiken ihnen immer verständlich gemacht haben, wo man gesagt hat, schaut, wenn sie jetzt nicht entscheidet, ja, dann haben wir ein Problem, das Geld kostet, das wir nicht haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass wir einfach immer dieses Bewusstsein geschaffen haben, hier nur keine Verschwendung herbeizuführen, die dann, wo wir gewusst hätten, das führt dann zu einer Leistungsstörung. Und so sind wir dem entgangen. Und beim Generalunternehmer haben wir eigentlich aus meiner Sicht dieses wirklich klassische Beispiel gehabt, wie ein Allianzvertrag funktionieren sollte. Da gab es ja wohl dann auf einmal ein Thema, das war natürlich auch pandemiebedingt nicht ganz so leicht, und dann ist noch der Ukraine-Krieg dazugekommen, wo ich in einem E-Mail etwas herausgelesen habe, ist nicht so direkt dort gestanden, aber als erfahrener Baumensch weiß man dann schon, wenn so versteckte Ansätze sind, wo ein Leistungsstörungsclaim daraus dann folgen konnte. Und ich habe dann das war eine Arbeitsgemeinschaft, habe ich den einen Geschäftsführer angerufen, den technischen, und habe gesagt, du, ich glaube, da haben wir oder könnte ein Problem auf uns zukommen. Dann haben wir Ping-Pong-Spiel. Ja? Ihr stellt Forderungen, wir machen quasi klassisches Anti-Claim-Management. Ihr seid gut aufgestellt, wir sind nur genauso gut aufgestellt und eigentlich bringt es nichts. Ja? Lass es uns klären, was benötigt ihr, welche Schritte sollen wir als Bauherr auch quasi starten, damit gar keine Mehrkosten euch entstehen, ja, keine Störung für euch entsteht. Wie können wir das lösen? Ja, wie können wir optimieren? Und mit diesem Ansatz ist dann sogar dieses Schreiben, dieses E-Mail wieder zurückgezogen worden von dem Auftragnehmer, auch in Einvernehmen, damit wir gesagt haben, wir wollen gar keine zwischenmenschliche Konflikte da herbeiführen. Ja, so. Also das hat wirklich klassisch gut gewirkt. Ja, so stellt man sich einen Allianzvertrag vor.
Ich glaube, das war auch einer der Erfolgsfaktoren, weil der Mindset eigentlich gar nicht mehr auf Leistungsstörungsnachträge abzielt, sondern auf ein konstruktives, lösungsorientiertes, rasches Umsetzen des Projektes. Und man sucht gar nicht mehr nach Leistungsstörungsnachträgen. Traumhaft. Sondern wir haben das gemeinsam, wir haben das gleiche Ziel, in der Zeit, im Kostenrahmen zu bleiben. Und wenn das beide haben, dann ist es, glaube ich, auch für die ausführende Seite leichter, im Kostenrahmen zu bleiben, weil wir ja als Auftraggeber auch ganz gezielt mitgewirkt haben. Also wir haben wenn irgendwelche Alternativen zur Diskussion standen, haben wir auch immer gesagt, was ist das kostengünstigste für euch? Den Weg gehen wir, ja, damit wir am Ende des Tages nicht mit Forderungen auch konfrontiert werden. Wir haben ja auch was davon, wenn die Ausführenden ein Ergebnis erzielen, weil dann sind sie weniger, ja, haben sie weniger Notwendigkeit auch zu claimen und zusätzliche Forderungen durchzusetzen.
Und vielleicht kann ich da auch das überführen, dieses Gespräch jetzt in das Thema, wie konnten wir überhaupt Leistungsstörungen verhindern? Und da hat, wie du das auch im ersten Teil schon angesprochen hast, das Thema Lean-Management eine große und bedeutende Rolle gespielt, weil wir eben unsere Projekte immer in dieser 6-Wochen-Vorschau über dieses Last-Planner-System begleitet haben und da rechtzeitig eigentlich immer diese Themen aufgekommen sind. Das hat für uns noch einen größeren Hebel gehabt, muss man auch offen sagen, im Generalunternehmervertrag, weil wir natürlich den Generalplan auf unserer Seite hatten, ja, aber und oftmals dann die Kommunikation vielleicht nicht immer so war, dass der Planer wusste, was der Generalunternehmer Bedarfe hat. Ja. Da war diese Abstimmung in der Lean-Besprechung umso bedeutender. Beim Totalunternehmer gab es natürlich eine direktere Gesprächspartner, also Basis zwischen dem Planer und der Bauunternehmung. Und das auch wegen der Projektgröße, weil du gefragt hast, wie die Teams aufgestellt waren, der wesentlichste Unterschied war, dass in der Lean-Besprechung wirklich alle Projektbeteiligten zusammengekommen sind. Ja, das war im Projektteam, war meistens die Subunternehmer der Bauunternehmung nicht dabei. Vielleicht war auch auf der Planerseite nicht jeder mit eingebunden. Aber in der Lean-Besprechung waren alle Fachplaner da, die eine wesentliche Rolle gespielt haben. Es waren natürlich Auftraggeber und Auftragnehmervertreter anwesend in der Lean-Besprechung und eben alle Subunternehmer. Und auch hier konnte ich immer wieder diese direkte Interaktion, auch wieder hebe ich diesen Generalunternehmervertrag heraus, wo ich direkte Gespräche, Abstimmungen zwischen Subunternehmer unseres GUs gesehen habe und beobachten konnte mit unserem Generalplaner, was ja vernünftig ist. Da sprechen wirklich die Wissenden miteinander, stimmen Details ab, natürlich wiederum in einer Rückkopplung an uns, damit wir auch die Information haben, aber das Detail sollen die Wissenden miteinander abstimmen, die wirklich hier im letzten Arbeitsschritt auch, also klassisch auch hier, das ist Last-Planner-Thematik, also die Last-Planner-Thematik, die hier wunderbar umgesetzt worden ist. Ja.
Total spannend.
Ja, vielleicht bitte, auch ergänzend anführen, wir haben das Lean-Management bauherrenseitig eingesetzt, weil meistens in der Praxis kennen wir Lean ja eher nur, dass die Ausführenden das sozusagen betreiben für ihre Subunternehmer. Hier haben wir ganz bewusst das bauherrenseitig eingesetzt. Das heißt, es war die ÖBA dabei, es war die Projektsteuerung dabei, es waren die Auftraggebervertreter dabei und eben alle Projektbeteiligten aus der ausführenden Sphäre. Und das war, glaube ich, ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, ja. Dass wir das bauherrenseitig, damit war ja auch die Bauherrenseite in allfällige Abweichungen oder Verzögerungen eingebunden, konnten genauso mitwirken, hatten dadurch auch mehr Verständnis. Wir hatten auch viel mehr Einsicht, was läuft tatsächlich jetzt. Und wir sind nicht nur sozusagen auf Baubesprechungen und Aussagen einzelner Personen hier angewiesen gewesen. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Erfolgsfaktor hinsichtlich der Einhaltung des zeitlichen Rahmens, dass dieses Lean-Management eingesetzt wurde. Und ich würde kein Projekt mehr machen ohne diesen Instrument, Lean-Management.
Kann ich mir mega gut vorstellen und hört sich genauso an. Vor allem die Kombination ist dann wirklich richtig schlagkräftig. Und es geht ja auch schon in Richtung IPA, was jetzt auch viel diskutiert wird. Gell? Da sagt man ja, dass man die ganzen Elemente zusammenführen sollte. Was mich nur interessieren hat, wir haben bei der Konzeption des Vertrages darüber gesprochen, wie die Risiken aufgeteilt wurden. Von diesem gemeinsamen Risikotopf, diesem Topf 3, der quasi dann letztendlich zum Maximalpreis geführt hat, wie ist es bei den gemeinsamen Risiken gelaufen? Sind da welche schlagend geworden oder seid ihr da erheblich drunter geblieben? Habt ihr das einigermaßen richtig eingeschätzt? Oder wie ist dieser Topf so letztendlich ungefähr gelaufen?
Also wir sind bei beiden Projekten in dem gemeinsamen Risikotopf Gott sei Dank unter dem Kostendeckel geblieben. Wir waren ja teilweise dann auch in die Subgewerkebeauftragungen mit eingebunden, haben da auch unsere Inputs auch eingebracht und sind bei beiden Projekten unter dem Deckel geblieben.
Ja, Wahnsinn. Sehr geil. Also das heißt, ihr als FH Campus habt euch dann auch noch einmal ein bisschen was geholt.
Aber vielleicht ganz spannend auch, wie die Preisgestaltung, weil ich auch hier ein direktes Feedback zurückbekommen habe vom Generalunternehmer von unserem ersten Projekt, der das ja offen auch kommuniziert hat, dann auch so in einem Rückblick, wie das Projekt dann abgeschlossen war. Und dann haben wir auch nochmal diese ganze Auftragserstehung diskutiert und er hat mir da auch die Rückmeldung gegeben, dass der erste Preis, die erste Preisindikation bei dieser Arbeitsgemeinschaft eine höhere war. Ja? Und durch diesen Prozess des Kennenlernens uns als Bauherr, auch wie wir mit Risiken umgehen, die Offenheit, die Kompetenz natürlich auch, ja, das Gefühl, okay, da kriege ich rasch Entscheidungen, ja, und ich habe einen fließenden Ablauf meiner Tätigkeiten, hat er dann zu Anlass genommen, dann auch noch einmal einen entsprechenden Nachlass einfach Risikozuschläge rauszunehmen, auch in einem Vertrauen, das war natürlich ein Vertrauensvorschuss jetzt in dieses Allianzmodell und in diese Partnerschaft, die wir da eingegangen sind, und das hat uns dann auch diesen Vorteil gebracht, dass wir tatsächlich unter unserem Budget geblieben sind. Weil die erste Indikation wäre übers Budget gegangen. Wir haben da schon mit Abwurfpaketen gewisse Elemente des Gebäudes, die wir da dann vielleicht nicht ausgeführt hätten. Und so konnten wir eigentlich auch alles vollumfänglich ausführen.
Ja, Wahnsinn, okay. Das ist total spannend, weil da so viele Komponenten dann mitspielen und letztendlich sind es die kleinen Dinge, die dann zusammenkommen im Sinne der Emergenz, oder? Die dann letztendlich ein Projekt sich entfalten lassen, wo auch wirklich Spaß macht, oder? Wie ist es? Ich meine, es war ein extremer Zeitdruck, das weiß ich aus den Gesprächen mit euch beiden. Und gerade beim zweiten jetzt, ja, beim Totalunternehmer, wie hat es sich denn angefühlt, die Abwicklung? Weil es ist ja doch oft genau die Diskussion bei uns in der Branche, dieser herkömmliche 21-10, 21-18 Vertrag, das ist alles so mühsam und streiten und diskutieren und claimen, anti-claimen etc. Und jetzt haben wir da ja gerade herausgearbeitet, Claiming hat es quasi keins gegeben, wir haben keine Störungen gehabt, wir haben unsere Entscheidungen gebracht, der Arbeitsfluss ist schön dahin gelaufen. Wie hat es sich denn angefühlt? Also hat sich das auch bei den Projektbeteiligten im Zusammenspiel, in der Zusammenarbeit auch dargestellt, dass es so ein angenehmes Vertragsklima war? Oder waren doch die Rahmenbedingungen aufgrund des zeitlichen Drucks maßgebender und es war trotzdem eine erhebliche, ja, mühsame und stressige Geschichte.
Naja, also beim Generalunternehmer, es kommt immer auf die Kultur an, die jedes Projektteam mit einbringt. Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Wir kennen die Branche, ja. Manche sind offener, sind extrovertierter, andere introvertierter. Im ersten Projekt hatten wir eine sehr gute Projektkultur, trotz dieser Pandemie-Thematik. Das Einzige, was ich schade finde, es ist in unserem großen Besprechungsraum, wo wir eben das Lean-Management auch abgehalten haben und auch in einer wirklich guten Größe auch gestaltet haben, ist immer ein Tischtennistisch schon vom Projektleiter des Auftragnehmers hineingestellt worden und dann ist uns die Pandemie ganz dazwischen gekommen. Wir sind zu keiner einzigen Tischtennispartie dazu gekommen, ja, weil wir immer mit der Maske und das wäre vielleicht ein bisschen zu mühsam gewesen. Aber es war klassisch, es war ein sehr gutes Miteinander. Es war extrem unkompliziert. Das Vertrauen ist eben ein ganz wichtiger Punkt und wir wissen, dass Stefan, ja, Vertrauen fördert oder bringt oder führt uns zu einer Kollaboration, zu einer wirklich intrinsisch motivierten, wo wir gerne zusammenarbeiten. Ja. Man muss auch sagen, wir hatten bei beiden Projekten die gleiche Bauzeit in etwa, also nur auch um einen Vergleich zu bekommen, ja, 18 Monate auch sensationell, ja. Nur ist das zweite Gebäude doppelt so groß gewesen, ja, von der BGF-Fläche und im zweiten Projekt hat es auch ganz offen gesagt, wir haben es sehr sachlich gut abgewickelt, die Emotionen sind ein bisschen zu kurz gekommen. Ja. Aber ich führe das auch sehr stark auf den ganzen Zeitdruck zurück. Ja.
Weil wir haben dort versucht, allfällige Konflikte, die beim zweiten Projekt hat sicherlich mehr Konfliktpotenzial gegeben als beim ersten. Aber wir haben dann immer versucht, wenn es wirklich ein Thema war, das aus dem Projektteam beziehungsweise allenfalls auch aus dem Allianz-Management-Team, das dann zum Allianz-Vorstand zu delegieren. Und das hat eigentlich dann ganz gut funktioniert. Und wir haben versucht, dann eben im Allianz-Vorstand hier eine Entscheidung zu treffen, die dann eigentlich im Allianz-Management-Team immer respektiert, akzeptiert wurde und zielorientiert weitergearbeitet wurde. Aber das war sicherlich das schwierigere Projekt. Und der Allianzvertrag ist nicht automatisch gutes Arbeitsklima oder gute Projektkultur, sondern der muss man arbeiten. Und das wird immer bis zu einem gewissen Grad von den handelnden Personen auch abhängen.
Ja, und gegebenenfalls hilft es einfach auch, und das haben wir beim zweiten Projekt gemacht, aufgrund gewisser Umstände, dass man auch ein Teambuilding dann veranstaltet. Und das haben wir als Auftraggeber initiiert mit zwei Tagen, wo wir uns besser kennenlernen konnten, Auftraggeber, Auftragnehmerseite, und besser ins Projekt starten sollen. Es geht einfach sehr viel um diese menschliche, zwischenmenschliche Ebene und Interaktion. Und ja, da hilft es auf jeden Fall. Es kann nur etwas verbessern, wenn man so einen Schritt geht.
Auf jeden Fall. Und was für mich auch ganz klar herausgekommen ist, war immer wieder dieses Thema Entscheidungswege, dieses Thema auch beim Bauherrn, dieses Bewusstsein, ich bin mit im Boot, ich habe meinen Anteil auch dazu beizutragen, ich kann mich nicht zurücklehnen, ich muss meine Entscheidungen treffen und möglichst so mitarbeiten, dass ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet wird. Das habe ich auch ganz, ganz spannend gefunden. Und das führt dann sogar dazu, dass die Baufirma sogar einen Preis nochmal druckt, weil er so ein Vertrauen hat in den Bauherrn. Also wunderbar, voll schön. Wenn ihr sowas nochmal machen würdet, angenommen, es würde wieder so ein ähnliches Projekt anstehen. Ich glaube, ihr habt nur den ein oder anderen Ausbauabschnitt
Ja.
vor der Brust, oder? Ich weiß nicht, ob er aktuell ist, aber es ist noch was in Planung auf jeden Fall.
Genau.
Das heißt, bei der nächsten Konzeptionierung eines Projekts, beim nächsten Aufsetzen eines Projektes, was würdet ihr anders machen von der Vertragsgestaltung her? Gibt es irgendwas oder wart ihr eh beim zweiten jetzt beim TU schon annähernd perfekt mit eurer Vertragsgestaltung? Oder gibt es das ein oder andere, was sagt, da würde ich tatsächlich nochmal nachjustieren? Doris.
Also ich glaube, wir waren weitgehend sehr, sehr zufrieden mit dem Vertragsmodell, weil wir bei beiden Projekten in der Zeit und in unserem Gesamtbudget geblieben sind und damit, glaube ich, ein Win-Win für beide Seiten erzielt wurde, sowohl für die ausführende Seite als auch für die Auftraggeberseite. Natürlich, den ein oder der anderen Passus wird man nachschärfen. Auch im Vergabeverfahren selbst haben wir sicherlich das ein oder andere dazugelernt, wie konkret wir da in den Ausschreibungsbedingungen sein sollten. Umso früher wir konkret sind, umso besser. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir weitgehend zufrieden. Ich glaube, der Martin hat noch ein paar Anregungen hinsichtlich der Verbesserung, die ich ihm nicht vorwegnehmen möchte.
Also ja, naja, aber vielleicht auch, weil wir natürlich intern die Deutschen und ich auch immer darüber diskutieren, in welche Richtung wollen wir gehen. Und es geht schon eher wieder, dass man das nächste Projekt, wenn es die Rahmenbedingungen zulässt, das muss man auch sagen, ja, wenn die Zeit, der Zeitrahmen halbwegs stimmig ist, weil wir bekommen von unseren Nutzern und Anforderungen immer bei beiden Projekten haben wir extrem straffe Vorgaben bekommen, um hier eine Durchlaufzeit wirklich aufs Minimum da quasi zu etablieren. Aber wenn es die Zeit zulässt, dann würden wir lieber wieder aktuell ja einen Planer mal direkt zuerst beauftragen und dann möglicherweise in eine Überbindung dann führen, das ganze Thema. Aber natürlich einen Generalplaner auch schon so auswählen, dass der dieses Verständnis, diese Kompetenz auch der Zusammenarbeit, dieses Allianzthema mit sich trägt, ja, und dann nicht sagt, okay, ich bin jetzt nur auftraggeberseitig und Auftragnehmer interessiert mich nicht, sondern diese Kooperationsbereitschaft würden wir dann auch in die Vertragsgestaltung mit einem Planer bringen. Also so ein GU-Plus-Thema dann quasi dann für die Ausführungsplanung, dass man das dann übergibt, aber eben alles unter dem Rahmen Allianzvertrag. Und aufgrund auch dieser Themen, die wir mit einzelnen Schlüsselpersonen gehabt haben, ja, auch mit Auftraggeberseite. Also das, glaube ich, entscheidend ist, dass nicht nur der Auftragnehmer oder wir als Bauherr sagen, dann nur der Auftragnehmer muss die perfekten empathischen Personen da und sozial kompetenten Personen beibringen. Nein, auch wir auf der Auftraggeberseite haben diese Verantwortung. Wir haben diese Verantwortung auch getragen, haben genau bei uns auch ausgesucht, wer ist die ÖBA, wer ist die Projektsteuerung. Ja? Auch das spielt eine wesentliche Rolle. Wer ist im Allianzteam von der Bauherrenseite involviert? Überall muss es stimmig sein. Und auf der Auftragnehmerseite können wir es natürlich vielleicht oftmals weniger beeinflussen. Wir haben in unserem Vertrag eine Penale auch eingeführt gehabt, wenn die Schlüsselperson vom Auftragnehmer einfach so ausgewechselt wird, weil er die Ressource vielleicht woanders braucht, weil es für uns die Erschwernis bringt. Wir beschäftigen uns ja im Vorfeld schon viel mit der Person und dann müssen wir uns wieder damit beschäftigen. Das erzeugt bei uns Aufwände und deswegen war das auch penalisiert. Aber ich würde sogar insofern also so weit gehen, dass ich in einem neuen Vertrag, wie es vielleicht bis jetzt noch nicht in irgendeinem anderen Projekt etabliert ist, also zumindest kenne ich es nicht, aber ich würde eine Klausel hineingeben, dass wir auch die Berechtigung haben, auf der Auftraggeberseite, wenn auf der Auftragnehmerseite eine Person ist, die intransparent ist, die quasi in einem Bestbieterprozess sich auch vielleicht gut gewisse Einheiten verbergen konnte, aber dann in der Projektausführung oldschool und angriffig ist und nicht diese Empathie und dieses Mindset mitbringt, ja, dass wir hier auch einen Hebel haben, dass wir diese Person austauschen können. Ja, das wäre so wesentlich, ja, weil die Personen machen es dann schlussendlich aus, die da miteinander interagieren. Und wenn da ein fauler Apfel dabei ist, dann steckt es sehr viele andere auch an. Und das gilt es einfach zu vermeiden, weil sonst wird dieses Allianzmodell auch irgendwann einmal scheitern, wenn zu viele negativen Erfahrungen damit gemacht werden. Ja, also es ist in beider Interesse, die Auftraggeber, die Auftragnehmer, die Allianzmodelle oder Partnerschaftsmodelle, muss ja nicht immer nur ein Allianzvertrag sein, abwickeln wollen, die sollten dann wirklich darauf achten, dass die richtigen Personen dann in diesen Projekten auch zusammenkommen.
Wunderbar. Also für mich kommt ganz eindeutig heraus, dass dieses Allianzmodell vor allem in Verbindung mit Lean einen wunderbaren Rahmen setzen kann. Es liefert wunderbare Strukturen, aufbauend derer ich dann ein Projekt auch gut abwickeln kann. Ich glaube, das ist ganz klar herausgekommen. Die beiden Projekte sind sehr erfolgreich abgewickelt worden. In Time, in Budget, also hervorragend. Qualität gehe ich davon aus, haben wir jetzt nicht geredet, aber gehe ich davon aus, hat auch gepasst. Und insofern herzlichen Glückwunsch für die erfolgreiche Projektabwicklung. Und es ist aber auch ganz klar rausgekommen, dass es letztendlich dann doch wieder um die handelnden Personen geht, auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Und je nachdem, wie die sich verhalten, wie die miteinander interagieren, funktioniert es wunderbar. Das letzte Wort haben meine Interviewgäste. Und zwar letzte Frage, zunächst an dich, Doris, Martin, an dich dann die gleiche Frage. Wie stellt ihr euch die Baubranche, unsere Branche in den nächsten 10 bis 15 Jahren vor? Was glaubt ihr, wo geht die Reise hin? Was glaubt ihr, wie schaut unsere Branche in 10 bis 15 Jahren aus? Ihr dürft auch gern eine schöne Utopie zeichnen. Was wäre euer Wunsch? Wie soll sich das alles entwickeln? Und damit verabschiede ich mich auch von euch beiden und von den Hörern. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt und vor allem für die ganz tiefen Einblicke, weil das hat man eben nicht jeden Tag. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, hat einen sehr, sehr großen Mehrwert für alle gebracht. Danke vielmals.
Ja, meine Zukunftsvision. Ja, bauen gestaltet Lebensumfeld. Insofern ist es eine ganz wichtige Branche, die leider nicht den Ruf hat, den sie verdient. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir den Ruf bekommen, den die Branche verdient, weil sie gestaltet schließlich Lebensraum und ohne Bauen und Infrastruktur und ohne gestalterischen Elementen wären wir nicht das, was wir sind. Hinsichtlich des Vertragsmodells glaube ich, das ist ein Zukunftsmodell und würde mich sehr freuen, wenn das wesentlich breiter gestreut wird, weil auch die jungen Menschen, keiner will mehr ständig dieses Claiming, Anti-Claiming und diese Streitereien, sondern jeder will ein Miteinander, jeder will ein wertschätzendes, funktionierendes Umfeld. Und die obersten Ziele beider Vertragspartner, nämlich wir wollen im Budget und in den Zeiten bleiben und damit eine wesentlich konfliktfreiere Abwicklung gewährleisten. Ich glaube, dieses Ziel können wir es ist ein richtiger Schritt, in diese Richtung zu gehen, die wir uns doch alle wünschen. Und ich glaube, die Generation Z erst recht, die jungen Menschen, die hier neu auch in die Branche strömen, die haben es verdient, diesen Mindset-Wechsel erleben zu dürfen und den auch mitzutragen und hier damit auch in eine konfliktfreiere und vielleicht auch freudigere Zukunft und Arbeitsumfeld arbeiten zu dürfen. Ja, in dem Sinne wünsche ich mir hier weniger Druck, weniger Streit, weniger Konflikte und ein freudiges, wertschätzendes Miteinander.
Sehr schön, danke Doris. Martin, dein Statement?
dann greife ich diese Vision von der Doris auf, weil ich das sehr ähnlich sehe. Es ist eine Vision, die von den Bauakteuren immer mehr in den Fokus genommen wird. Und das Feine an dieser Vision ist, dass es immer darum geht, Verschwendung auch zu vermeiden. Dieses Thema Lean Management, was wir auch kurz angeschnitten haben, das wird State of the Art werden in den nächsten Jahren. Das wird einfach zu den Bauprojekten dazugehören. Aufgrund seiner Einfachheit, aufgrund dieses positiven Gedankens, ja, der Zusammenarbeit. Ja, wir haben ja, es ist auch schon von vielen Bauexperten quasi dieses Wort quasi hervorgehoben worden, Vertragspartner, ja. Konzentriert nur, wir sollten uns auf diese Partnerschaft eben auch konzentrieren. Und durch dieses Gemeinsame gelingt es uns auch viel besser, hier Verschwendungen in unseren Bauprozessen herauszunehmen, zu eliminieren. Unsere gemeinsame Anstrengung eigentlich nicht, wie kann ich dem anderen etwas Geld aus der Tasche ziehen durch irgendwelche abstrakten Ideen, sondern wie können wir unsere Bauprozesse schlanker, effizienter gestalten, und es gelingt gemeinsam einfach besser, weil jeder sein Know-how einbringt, verhindert Konflikte. Jeder Konflikt, ja, kann natürlich einen Business Case für den einen oder anderen bringen. Fürs Bauprojekt selber hat das gar keinen Mehrwert. Jeder Konflikt kostet Geld und Ressource. Mir ist lieber der Projektleiter, der Planer und auch bauernseitig, wir können unsere Zeit und Energie in konstruktive Ideen fürs Projekt aufwenden, als dass wir hier irgendwelche vertraglichen Themen hin und her wälzen und Anschuldigungen stellen. Und deswegen bin ich überzeugt, auch im Hinblick der nachfolgenden Generation, die ganz anders schon tickt wie wir, die natürlich ehrgeizig ist, erfolgreich sein will, jedoch der Zugang, und wenn ich an meine Anfänge vor 35 Jahren denke, da hat es einmal schon Monate bis Jahre gedauert, dass ich mal von Sie ins Du gekommen bin mit Kollegen oder sonst was. Ja. Das gibt es alles nicht mehr in dieser Art und Weise. Es ist schon einfach auch innerhalb von Teams einfach mehr miteinander, und das macht mich optimistisch, dass auch diese Vision, die Doris aufgezeigt hat, dass wir diese hier, dass wir der näher kommen. Dankeschön.
Vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, liebe Doris. Ich wünsche euch was.
Dankeschön. Alles Gute. Super.